My English, good morning. Nice meeting you. I wish you, too late, I know, but anyhow, I wish you Merry Christmas and Happy New Year. Aber liebe Freunde, ein Satz. Matthäus 5 in der Bergpredigt sagt Jesus zu seinen Jüngern: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Liebe Freunde, wenn Jesus wenigstens gesagt hätte, ihr seid der Zucker der Welt, dann wäre das eine gute Nachricht. Viele erleben Saures. Zum Beispiel Elias, 17 Jahre alt. Ich bin im letzten Jahr drüben in Brasilien, Santa Catarina, begegnet. Er will eigentlich Missionar werden. Aber sein Vater, ein einfacher Colono, ein einfacher Bananenbauer, kann diese Ausbildung auf keinen Fall finanzieren. Glücklicherweise fand er 600 Kilometer weiter nördlich einen Job als Hilfsgärtner im Erholungsheim der Gnadauer Brasilienmission. Und dort bin ich ihm begegnet. Jeden Morgen um 7 Uhr steht er auf, also ist schon auf und arbeitet von 7 bis 12 in der Knallhitze und dann von 12:30 bis 5 Uhr, dann duscht er, zieht sich um, geht zum Bus, in die nahe gelegene Stadt und von 19 bis 23 Uhr besucht er die Schule und zum 11:30 nachts schlendert er müde auf sein einfaches Quartier, das 5 Jahre lang. Wohl gehört Elias zu den Bevorzugten, denn Millionen von jungen Leuten haben keinen Schul- und keinen Ausbildungsplatz. Und trotzdem ist es ein saurer Apfel, in den er beißen muss. Ihm etwas Süßes sagen, ihm den Lebenskuchen verzuckern, ihm ein Zuckerchen mitgeben, das wäre doch eine großartige Aufgabe. Christen als lebendige Zuckerhüte, was für eine Bestimmung. Aber Jesus sagt nicht, ihr seid der Zuckerwelt, sondern er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn doch Jesus wenigstens gesagt hätte, ihr seid der Honig der Welt, dann wäre das ein schönes Evangelium. Viele erleben Bitteres. So wie Amu. Amu, der mir drunten aufgefallen ist in Windhoek, in einer Versammlung der Krishona-Gemeinde, der Stadtmission. Dunkelhäutig und anschließend hörte ich, dass er aus dem stolzen Stamme der Ovambos stammt, nicht der Hereros. Und seine Eltern, die kämpften im Untergrund damals gegen die südafrikanischen Besatzer. Und eines Tages, er war 4 Jahre alt, in einem versteckten Kinderspielplatz, dieser Untergrundkämpfer, wurde er gesammelt, wurde er weggeholt mit vielen anderen, in ein Flugzeug gesteckt und in die damalige DDR geflogen. In einem Internat in Magdeburg sollte er, so wie einstens Daniel am babylonischen Hof, als zukünftiger Funktionär der SWAPO ausgebildet werden. Er lernte deutsche Sprache, deutsche Sitten, deutschen Atheismus. Mit dem Glauben hatte die DDR-Kaderschmiede nichts am Hut. Und dann, nach 10 Jahren, kam die Wende, der Mauerfall. Und dann passten diese dunkelhäutigen Leute nicht mehr in die deutsche Landschaft. Und per Schub wurden sie zurückgeschickt nach Namibia. Und dort war in der Zwischenzeit die SWAPO an die Regierung gekommen, aber sie wollten mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Hier waren sie Ausländer wegen der dunklen Farbe und dort waren sie Ausländer wegen der fremden Sprache. Sie konnten nur noch Deutsch reden, hatten die Sprache, hatten die Sitte, die namibische Sitte, hatten alles verlernt. Eltern hatten sie keine mehr. Elternlos, mittellos, hoffnungslos, einfach trostlos. Diese deutschen Namibier oder namibischen Deutschen. Und ihnen etwas Honig geben, einen Honigmund versprechen, Honig um den Mund schmieren und sagen, auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai. Das wäre doch eine tolle Bestimmung. Christen als lebendige Honigtöpfe. Was für eine Bestimmung. Aber Jesus sagt nicht, ihr seid der Honig der Welt, sondern ihr seid das Salz der Erde. Wenn doch Jesus gesagt hätte, ihr seid das Schmalz der Welt, dann wäre das echtes Evangelium. Viele erleben Schmerzen. So wie Noah. Vater Noah. Ihm begegnete ich im letzten Jahr in Westneubritannien, in dem Dörfchen Lyme in Papua. Schwester Magdalena Zierold von den Lieben Zellern und Schwester Helene Held von der DMG, die hat mich in einen Land Rover gepackt und mich 2 Stunden durch den Dschungel gefahren. Und es war so wie eine Reise 3000 Jahre zurück in der Geschichte, in das Steinzeitalter. Und dort in dem kleinen Dörfchen, mitten einfachst Hütten, da kamen die Kids und da kamen die Mädchen und heranwachsenden Burschen und auch die Alten mit ihren ausgemergelten, von der Südseesonne ausgebrannten Gesichtern traten aus dem Schatten ihrer Bretterhütten oder Grashütten. Und dort, genau dort, war im Jahre 1984 Missionar Karl Kalmbach von den Lieben Zellern und diese Schwester Helene Hild eingewandert und hatten das Evangelium verkündigt. Und es fiel auf guten Boden und dieser Stamm der Eros, der bekehrte sich. Und dieser Vater Noah, der fiel mir auf. Nicht wegen seiner Größe, die sind alle so 1,60 Meter oder 1,50 Meter. Nicht wegen seiner Kleidung, ein paar Fetzen genügen dort. Nicht wegen seinem Alter. Papuas wissen nicht, wie alt sie sind. Sondern er fiel mir auf durch seine strahlenden Augen. Und dabei war er eigentlich krank. Gleich nach der Geburt wurde er wegen dem Geisterglauben in eine Qualmwolke hineingehängt. Zu lange, bis die Lunge ziemlich zerstört war. Und dann war er auch verletzt. Mit 11 Jahren wurde bei einem Initiationsritus eine dunkle Flüssigkeit auf die Zähne gegossen, dass sie dunkel wurden, aber auch weithin zerstört. Und er war letztlich bedrückt. Nach dem Tod seines Vaters am Beerdigungstag hat er seiner Mutter eine Liane um den Hals gezogen und daran um den Hals gelegt und daran gezogen, bis die Mutter tot war. Es ist der Brauch, dass am Beerdigungstag des Vaters die Mutter mitbeerdigt wird. So lösen sie das Witwenproblem. Und es ist die Aufgabe des ältesten Sohnes, dieses zu tun. Und so ermordet hat er seine Mutter ermordet und sagte, ich bin Muttermörder. Aber er fügte hinzu, das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Trotzdem, etwas Schmerzendes war bei ihm geblieben. Schmerzendes liegt auf vielen. Und deshalb ihnen Schmalz in die Wunden geben, ihnen ein Trostpflästerchen aufziehen, ihnen zur Heilung beitragen. Das wäre doch eine großartige Aufgabe und Bestimmung. Christen als lebendige Schmalzdröge der Welt. Was für eine Aufgabe. Aber Jesus sagt nicht, ihr seid das Schmalz der Welt, sondern er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Diese Aussage war so bestürzend für die damaligen Zuhörer, dass sie sich entsetzten. Das heißt, dass sie sich am liebsten wegsetzten, absetzten oder ihm entgegengesetzt hätten. Aber Herr, als Sünder sind wir doch der Satz in der Kanne der Gesellschaft. Und Jesus sagt, ihr seid das Salz der Welt. Und sie sagten, als Zöllner sind wir doch der unverdaubare Kern. Und Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Und andere fügten hinzu, wir sind doch nur der Schmutzrand, mit dem niemand etwas zu tun haben will. Und er sagt, ihr seid das Salz der Welt. Ihr seid das Salz der Erde, so wie er es heute Morgen in diesem Saal wieder sagt. Wenn einer hier ist und sagt, dazu bin ich nicht in der Lage. Und er sagt, du bist das Salz der Erde. Wenn einer sagt, ich habe da keine Vorbildung und keine Weiterbildung. Und er sagt, du bist das Salz der Erde. Und wenn einer hier sagt, aber dafür komme ich auf gar keinen Fall. Dazu gehört ein Herr Hartmann oder ein anderer, der dafür eine Berufung hat. Ich sage dir, du bist das Salz der Erde. Du bist nicht Zucker und du bist nicht Schmalz und du bist nicht Honig, sondern du bist Salz der Erde. Was das heißt? Er sagt es hier in dreifacher Richtung. Einmal Salz im Fass, Salz im Teig und Salz im Dreck. So steht es hier. Also schauen wir uns an. Erstens, das Salz im Fass. Ach, natürlich, wir kennen es doch. Es ist kein Streusalz, mit dem wir unsere Straßen auftauen. Und es ist kein Billigsalz, mit dem wir unsere Spülmaschinen füllen. Sondern es ist das feine Kochsalz, das aus Salzstücken kommt oder als gesundes Salz, Jodsalz, aus dem Meer gewonnen wird. Wir kennen diese feinen und groben Körnchen. Wir kennen es doch, dass wir im Salzfass haben, aber leider nur oberflächlich. Wer nämlich einmal genau hinschaut, vielleicht so wie ein Chemiker oder einer Leistungsfach in Chemie hat und der es anschaut unter dem Mikroskop, der macht eine wunderbare Entdeckung. Die Chemiker haben ja die Formel NaCl. Das heißt, dass zwei ganz verschiedene Elemente in einem einzigen Korn zusammenkommen. Nämlich einmal das wertvolle Metall Natrium, das silberweiß aussieht, und daneben das gemeine, gefährliche Gift Chlor, das unter Normalzuständen ein gelb-grünes Aussehen hat. Erst wenn das Gemeine mit dem Edlen zusammenkommt, dann entsteht jenes hochwertige Salz, das wir nötig haben. Liebe Freunde, von Natur aus sind wir gemein und gefährlich, so wie das Chlor. Ein Goldstück ist niemand, das aus einer Mine geschlagen wurde. Und ein Diamant ist keiner, der irgendwo auf einem Feld aufgelesen worden ist. Das sind wir alle nicht. Nein, goldig sind wir nicht. Glänzen tun wir allenfalls noch an den Ohren und neuerdings an der Nase, am Mund oder an den Bäuchen. Das ist alles. Paulus hat für uns eine Formel bereit, nämlich wir sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollen. Das ist die Formel für den Menschen. Aber er ist verbindungsfähig mit dem Edlen, Guten und Schönen, nämlich mit Jesus Christus. Mit unseren negativen Eigenschaften müssen wir nicht ewig leben. Liebe Freunde, wer eine Lebensverbindung eingeht, als ganz gemeiner Mensch, wer eine Lebensverbindung eingeht mit dem edlen Christus, sei das ist einmal durch das Wasserbad der Taufe und durch das Säurebad der Bekehrung. Wer eine Verbindung eingeht, der wird zu jenem hochprozentigen und hochwertigen Christen, den er in seinem Salzfass haben will. Beispiel 1, Matthäus, ein gemeiner Zollbeamter, der seine Hand in allen Taschen hatte. Er gehörte zur Kategorie der Schreibtischtäter, die mit weißer Weste dunkle Geschäfte betreiben. Er war der bestgehasste Mensch und genau den ruft Gott vom Schlagbaum weg, gliedert ihn ein und macht ihn zu einem Zeugen, zu einem Salzkorn in dieser Welt. Beispiel 2, ein Paulus oder Saulus, ein gemeiner Leiter der jüdischen CIA. Er war auf die Pferde gesetzt, um eine Hatz gegen die Christen zu veranstalten, um auch noch die Letzten beiseite zu nehmen. Stephanus war ein glänzendes Beispiel seiner Mordkunst. Und den haute Gott eines Tages vom Pferd, das er auf dem Pflaster aufschlug, und dann drehte er ihn rum wie ein Handschuh und machte ihn zum Völkerapostel der ganzen Welt. Beispiel 3, Aurelius, ein gemeiner Student in Karthago. Er studierte weniger Philosophie, wie er studieren sollte, sondern mehr Wein, Weib und Gesang. Ein uneheliches Kind, das ihm geboren wurde, um das kümmerte er sich gleich gar nicht mehr. Und eines Tages in einem Garten hörte er zwei Worte. Tolle Liebe. Nimm und lies. Er nahm die Schrift, er las sie und er bekehrte sich zu diesem Herrn. Und als Augustin, wie er sich dann genannt hatte, wurde er der größte Kirchenlehrer der alten Kirche. Liebe Freunde, und wenn einer hier im Saale denkt, dass er dafür nicht zur Verfügung steht, und wenn einer denkt, dass er dafür gar keine Anlagen habe, und wenn einer denkt, alles andere, nur das nicht, der schaue auf einmal auf diese Reihe der Zeugen und Jünger, zu denen er gesagt hat, ihr seid das Salz der Welt. Und wenn der heute hier in der letzten Reihe sich selber sagt, ach, meine Lehrer haben mir doch bestätigt und meine Zeugnisse sagen es aus. Du, ich habe keinen Wert. Ich habe keinen Wert. Zu viele unter uns leiden an Selbstwertgefühlen. Liebe Freunde, ich habe keinen Wert. Dann will er aus dir einen wertvollen Menschen machen, den er hinausschickt in diese Welt. Damit will er seine Fässer füllen. Nun, unsere Fässer, die sind normalerweise aus Holz gedrechselt oder aus Porzellan gegossen. Seine Fässer sind anders. Seine Fässer sind aus Stein gebaut oder in Beton gegossen. Zum Beispiel die Stiftskirche drunten in der Stadt. Nein, das ist kein Vorzeigestück der Altstuttgarter. Das ist kein Musentempel für musikalisch Anspruchsvolle. Die Stiftskirche ist Salzfass für die Stadt. Und euer Gemeindehaus, euer CVM-Haus oder Gemeinschaftshaus, das ist doch kein Treffpunkt für Teenies und Schmusis, für Hocker und Rocker, sondern das ist Salzfass für die Gemeinde. Das ist Salzfass für den CVM, oder nicht? Und der Schülerkreis ist doch nicht ein Geheimtreffen für Frömmler, für solche, die nur den Fisch auf die Klappe kleben, aber schon die Klappe halten und schweigen wie ein Fisch, so stumm wie ein Fisch. Es sind solche, die Salzfass. Jeder Schülerkreis ist Salzfass in der Schule. Liebe Freunde, zu schnell machen wir aus allem ein Schneckenhaus, in das wir uns verkriechen, oder gar ein Zuckerdöschen, aus dem wir nur naschen, oder es miteinander ganz süß und schön und fein machen. Nil utilius, sole et sale. Nichts ist nützlicher als Sonne und Salz, haben die alten Lateiner gesagt. Und wir sagen heute, nichts ist nützlicher als Christus und die Christen. Deshalb, ihr seid das Salz der Erde. Nur eins. Liebe Freunde, dieses Salz darf doch nicht im Fass bleiben. Wir bleiben immer meistens unter uns. Und dann kommt es, dass wir uns auch verkrümeln oder gar verkrusten oder verklumpen. Viele Jugendkreise, viele CVDMs, das sind nur noch Klumpen in der Landschaft. Die sind im Salz als Klumpen und haben damit letztlich überhaupt gar keinen Wert. Hochwertige Christen und trotzdem ohne Wirkung. Das Salz muss in eine andere Umgebung. Es muss woanders hin, um dort seine Wirkung zeigen zu können. Und deshalb dieses Zweite, das Salz im Fass muss zum Salz im Teig werden. Das ist das Zweite. Das Salz im Teig. Und nun denkt einmal an einen Brotteig. 6 verschiedene Körner hat der Bäcker hineingebacken. Leute wollen ja immer mehr Körner. Immer mehr Körner. Und dann wundern sie sich, wenn sie nach der Brotzeit nur noch Kikriki schreien. Aber liebe Freunde, wenn das Salz im Teig fehlt, ist dieses Brot allenfalls noch Hühnerfutter. Das Salz gehört in den Brotteig. Oder denkt einmal an den Kuchenteig. Die Hausfrau hat 12 Eier hineingekleppert und dann noch 2 Pfund Butter verwendet und schließlich noch 1,5 Liter Sahne auch verarbeitet. Ein richtiger Diätstollen für Übergewichtige. Aber wenn kein Salz hineinkommt, dann ist dies eine mittlere Katastrophe. Das Salz gehört in den Kuchenteig und es gehört in den Nudelteig und in den Spätzlesteig. ohne einem Teig fehlt ohne Salz das Entscheidende. Und einer Welt ohne Christen auch. Wie oft seit der Französischen Revolution haben sie versucht, eine Welt, eine Gesellschaft aufzubauen ohne den Faktor Salz. Immer neue Rezepte kamen auf den Markt, immer neue Gesellschaften wurden gebacken. Und was da rauskam, schmeckte fade, wurde ausgespuckt und wollte gar keiner haben. Was das Salz im Teig ist, das sind die Christen in der Welt. Es ist einfach etwas anderes. Es macht eine andere Familie. Ohne Salz geht man sich auf den Geist. Es macht eine andere Verwandtschaft. Ohne Christus, ohne Christen gibt es nur ein einziges Durcheinander. Es macht eine andere Welt. Ohne Christus ist das und ohne Christen ist das alles zu vergessen. Es macht ein anderes Volk. Es macht andere Nationen. Seine Botschaft, die in der Bergpredigt soll, dass selig sind, da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, selig sind. Diese ganze Botschaft, die Jesus damals verkündigt, die muss wieder hineingegeben werden in diese Welt durch die Christen. Deshalb muss es aus unseren Räumen hinaus und muss es hineingebracht werden in die Welt. Aber ich weiß schon, ich höre einen, sind wir damit restlos überfordert. Das ist wieder ein Maximum, ein Berg, den ich nicht übersteigen kann. Einer unter 10 in der Familie. 2 unter 200 in der Schule. 3 unter 3000 im Betrieb. Es ist ja eigentlich hoffnungslos. Eine totale Überforderung. Die kleine Zahl ficht an. Das hat mich oft im Leben angefochten. Die paar, immer nur ein paar. Heute sind wir viel, aber normalerweise sind wir immer ganz wenige. Die kleine Zahl ficht mich an. Aber liebe Freunde, es ist doch immer die kleine Prise gewesen. Kennen Sie einen Bäcker, der sein Salz in die Teigmaschine hineinschaufelt? Oder kennen Sie eine Hausfrau, die gleich ein ganzes Pfund zu den Eiern hinzumustert, liebe Freunde? Kennen Sie denn das? Nicht die Quantität macht's, sondern die Qualität. Liebe Freunde, wenn nur einer bei einem schmutzigen Witz nicht mitlacht, dann ist die ganze Fidelität versalzen. Und wenn einer beim schreienden Unrecht nicht mitschweigt, sondern den Mund aufmacht, dann hat das eine heilende Wirkung. Und wenn einer Vergebung übt, einfach Vergebung, obwohl er gar keinen Anlass letztlich dazu hätte, dann gibt das einen anderen Geschmack in dieser Welt. Und wenn einer wiederkommt in dieser Welt, die von Kriegen erschüttert wird, man muss jetzt wieder in Israel gewesen sein, um zu wissen, welche Angst in diesem Volk umgeht vor der nächsten großen Schlacht. In dieser Welt, die von Erosion erfüllt ist, wenn einer dort den Shalom, den Frieden Gottes weitersagt, dann ist das nicht umsonst. Für den Christen in Gottes Hand gilt oft einsam, aber wirksam. Einsam bist du, ich weiß, deiner Schule im Betrieb. Einsam bist du oft bei deinen eigenen Eltern und Geschwistern. Einsam, aber Freunde, einsam, aber wirksam. Das Salz im Teig, das sollst du sein. Dann ist nicht alles gesagt. Nämlich ein letztes ist angefügt. Und zwar, schaut Salz im Dreck. Salz im Dreck. Also, dieses Salz, das nicht mehr im Fass aufgehoben ist, das Salz, das nicht mehr im Teig vermengt ist, sondern das Salz, das im Dreck liegt. Was ist das? Warum eigentlich? Ich habe bei Ausleger nachgeschaut, und sie erzählen immer wieder von Palästina. Und dort waren ja diese Einfachstüten, diese Wohnwaschzimmer mit Tierzuchthaltung, alles zusammen. Und deshalb in diesen Räumen konnten sie auch keinen Herd einbauen, denn sonst brannte die ganze Bude ab. Es war Brauch, die Herdstelle außerhalb der Hütte zu bauen, so wie wir es heute in Papua oder Afrika überall sehen können. Und aus ein paar Backsteinen entstand eine Kochstelle. Und nun haben sie unter diese Ziegelsteine Salz gepackt, damit diese Steine länger die Hitze halten konnten. Und weil diese Hitzekonservierung nicht ewig klappte, musste das Salz ausgetauscht werden. Sie nahmen es heraus, warfen es weg und packten neues Salz darunter. Ob Jesus dieses Bild vor Augen hatte oder ein anderes, wissen wir nicht. Aber was er sagen wollte, ist ganz klar und einfach. Nämlich Nutzlosigkeit, weggeworfen Salz, Nutzlosigkeit ist der Gottlosigkeit gleichzurechnen. Nutzlosigkeit ist der Gottlosigkeit gleichzurechnen. Liebe Freunde, wenn ich kein Salz mehr vom Pult, sondern nur noch Sand in die Augen streue und sage, dass jeder schon recht sei, dass jeder nach seinem Gusto leben kann und dass wir alle miteinander in den Himmel kommen, dann kümmert sich Gott um mich einen Dreck. Und wenn ich kein Salz vom Pult oder von der Kanzel, sondern nur Puder in die Wunden streue und sage, dass jeder gesund werden kann, dass es nur einen richtigen Glauben brauche, dass alles okay sei, wenn wir nur so glauben, dann kümmert sich Gott um mich einen Dreck. Und wenn ich kein Salz vom Pult oder von der Kanzel streue, sondern nur noch Bonbons verteile und sagen, dass unser Gott ein Honiggott ist und dass es Hölle nur aus dem Märchenland gibt und dass alles andere heute überhaupt nicht wichtig sei, dass wir ja gerettet seien ohnehin, dann lässt mich Gott im Dreck liegen. Mit einem Salz, das nicht mehr ätzt und beißt, und brennt, will er nichts zu tun haben. Will er nichts zu tun haben. Das ist der Ernst dieses Wortes. Freunde, darf ich mit einem Bild schließen? Eine Erinnerung. Alte Leute erzählen immer von früher. Das ist ein Zeichen ihres Alters. Im Februar 1945, wir lebten in Oberndorf am Neckar, einer der schönsten Städte Europas, in einer großen Familie, aber wir hatten Hunger, entsetzlich Hunger. Es gab nur noch Kartoffeln, nicht genug, ein paar Kartoffeln, aber das Schlimmste war, dass das Salz ausging. Und Bratkartoffel zum Frühstück ohne Salz schmeckt scheußlich. Meine Mutter hatte Tränen in den Augen, wenn sie die Pfanne uns brachte. 3 Buben und 3 Mädchen. Und dann hörten wir drunten in Sulz am Neckar, das ist eine Ölmühle, und dort gibt es noch Salz. Und dann machten wir uns auf, wir 3 Buben, und wir marschierten hinunter nach Sulz. Es war nicht ungefährlich, weil die Jabos, die Jagdbomber, damals auf alles schossen, was sich unten bewegte. Aber wir kamen heil an, und tatsächlich, wir bekamen einen schönen Stumpen Salz, den mein ältester Bruder sich unter den Arm klemmte, und dann zogen wir wieder Richtung Heimat. Aber dann auf einmal kam solch ein Flieger, das ganz tief im Neckartal entlang, und das Heulen der Motoren, das Geknattern der Maschinengewehre, es ging wild durcheinander. Mit einem Satz waren wir von der Straße und flohen Richtung Wald, der in der Nähe war. Und ich rief: Ulrich, wirf's weg! Wirf's weg! Weil ich wusste, dass man ohne einen Sack schnell laufen kann. Und dann rief er nur noch: Mama braucht's doch! Mama braucht's doch! Wir sind heil angekommen und haben den Schatz der Mutter überreicht. Es ist lange her. Sehr lange. Aber das ist mir im Ohr geblieben. Das ist mir im Ohr geblieben. Mama braucht's doch, das Salz. Die Familie braucht's doch, das Salz. Die Stadt braucht's doch, das Salz. Die Welt braucht's doch, das Salz. Und der es letztlich getragen hat, der hat es auch nicht weggeworfen, obwohl er noch in ein ganz anderes Feuer geraten war. Draußen vor den Toren der Stadt blutete er sich aus. Jesus Christus, er hat's nicht weggeworfen. Er hat's getragen und er hat uns ertragen bis zu diesem Tag. Und er hat uns aufgetragen. Ihr seid das Salz der Erde. Stuttgart braucht's doch. Und Schondorf braucht's doch. Und Deutschland braucht's doch. Die Welt braucht's. Das Salz. Wir beten.